Florian Terzavi vom Forum Ökosoziale Marktwirtschaft aus Berlin wird uns jetzt über die Warenkosten der Energieerzeugung aufklären. Herzlichen Dank.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Hilpert, für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und Ihnen unsere Ergebnisse zu den Warenkosten der Energieerzeugung präsentieren kann. Wir sind ja hier auf dem Windenergiesymposium, deswegen konzentriere ich mich heute auf den Vergleich der Erneuerbaren mit Kohle und Atomstrom, das heißt auf die Kosten in der Stromerzeugung. Man könnte aber diese Betrachtungen zu Subventionen und externen Kosten der fossilen Energieträger natürlich genauso auch in den Sektoren Wärme und Verkehr anstellen. Ganz kurz nochmal zur Agenda. Ich möchte ganz am Anfang kurz das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft nochmal vorstellen, dann auf die Debatte eingehen, die wir in Deutschland haben, um steigende Strompreise und die Kosten der Energiewende. Und dann die Ergebnisse unserer Studie, was Strom wirklich kostet, vorstellen. Und diese Ergebnisse zeigen, dass die Erneuerbaren heute schon wettbewerbsfähig wären, wenn man die versteckten Kosten der konventionellen Stromerzeugung mit einbeziehen würde. Ja, das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, wir sind ein Think Tank aus Berlin. Wir sind seit 1994, kümmern wir uns um ökonomische Instrumente in der Umweltpolitik. Vorrangig bearbeiten wir die Themen ökologische Steuerreform, Steuern und Abgaben auf den Verbrauch von Energie und Ressourcen und den Abbau umweltschädlicher Subventionen. In einem weiteren Sinn ökonomische Instrumente in der Umweltpolitik, auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft und der Fischerei. Und unsere Haupttätigkeit ist, dass wir Studien, Konzepte und Gutachten erstellen für verschiedenste Auftragnehmer in Deutschland, das Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, aber auch politische Parteien oder Stiftungen. Ja, wenn man sich die Debatte um die steigenden Strompreise in Deutschland und um die Kosten der Energiewende anschaut in den letzten Jahren, dann werden die erneuerbaren Energien oft als Preistreiber, wie Frau Hilpert auch schon gesagt hat, als Preistreiber dargestellt. Die Erneuerbaren sind in der Wahrnehmung vieler immer noch zu teuer, trotz der Kostendegression, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und das sieht man hier auch in den Schlagzeilen in Deutschland. Es geht also immer viel um die explodierenden Kosten, die mit dem erneuerbaren Energienausbau verbunden sind. Es geht aber auch dann um soziale Aspekte. Sie wissen ja, in Deutschland werden die Kosten des Ausbaus über die erneuerbare Energienumlage umgelegt und direkt auf den Strompreis umgelegt, sodass die Verbraucher das letztendlich dann bezahlen. Und da sind natürlich, kommen immer wieder Argumente auf, wie der Mieterhaushalt bezahlt die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Einfamilienheimbesitzers. Aber es geht auch um Verteilungsfragen allgemein. Die erneuerbare Energieumlage wird von privaten Haushalten bezahlt, aber auch von Unternehmen. In der Industrie gibt es aber viele Ausnahmen, die dann letztendlich auch von den privaten Haushalten mitfinanziert werden müssen. Ja, hier dargestellt ist die Entwicklung der Strompreise in Deutschland seit 1998. Wenn Sie sich die Grafik anschauen, dann sehen Sie, dass wir tatsächlich einen relativ starken Anstieg der Preise haben bis ins Jahr 2013 hinein. Danach haben sich die Strompreise, hier ist dargestellt, ein typischer Abnahmefall, 3.500 Kilowattstunden pro Jahr für einen privaten Haushalt. Danach haben sich die Strompreise also stabilisiert. Und wenn man sich die Zusammensetzung des Strompreises anschaut, dann sieht man die Beschaffungskosten, das ist, was hier dunkelblau dargestellt ist, also der Balken ganz unten, die machen etwa so ein Viertel des Strompreises aus. Der Rest sind staatlich veranlasste Strompreisbestandteile, wie die Netzentgelte, die Stromsteuer, die Mehrwertsteuer und die Konzessionsabgabe. Und enthalten ist eben auch die EEG-Umlage. Sie sehen hier, dass es auch da einen Anstieg gegeben hat bis ins Jahr 2014 und wir dann seitdem etwa in dem Bereich 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde sind. Ja, und mit der EEG-Umlage sind die Verbraucher direkt und transparent an den Kosten der Energiewende beteiligt. Aber wenn man sich jetzt die reale Strompreisentwicklung anschaut, das waren also jetzt die nominalen Strompreise, wenn man sich die realen anschaut, dann ist die Entwicklung nicht ganz so dramatisch. Wir haben also in den letzten 20 Jahren eine Verteuerung des Strompreises um etwa ein Drittel. Sie sehen auch, dass die Beschaffungskosten in der Zeit zurückgegangen sind. Das hat unter anderem ja auch damit zu tun, dass die erneuerbaren Energien letztendlich über den Umlagemechanismus senkend auf den Großhandelspreis einwirken. Ja, und weil die Ausweisung der EEG-Umlage auf dem Strompreis eben gemacht wird, da entsteht oft der Eindruck, dass die erneuerbaren Energien sozusagen die einzigen Energieträger sind, die einer staatlichen Förderung bedürfen und dass die im freien Wettbewerb mit den konventionellen Energieträgern gar nicht bestehen könnten und gar nicht überlebensfähig wären. Aber verschwiegen wird dabei, dass eben auch die konventionellen Energieträger, also Atomenergie, Steinkohle und Braunkohle, seit Jahrzehnten von Subventionen profitieren, also von staatlichen Förderungen in Form von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen und weiteren begünstigenden Rahmenbedingungen. Der Unterschied zu den Erneuerbaren besteht aber darin, dass diese Kosten eben nicht über den Strompreis transparent ausgewiesen sind, sondern dass sie dann zulasten des Staatshaushaltes gehen. Und diese gesamtgesellschaftlichen Kosten fehlen also im Strompreis und uns ist es ein Anliegen, dass man diese versteckten Kosten auch sichtbar macht. Ja, und dabei haben wir in der Studie, was Strom wirklich kostet, einen Vergleich angestellt, systematischen Vergleich der staatlichen direkten und indirekten Förderungen von Erneuerbaren und Konventionellen. Wir haben diese Studie erstmals im Jahr 2011 erstellt und seitdem regelmäßig aktualisiert. Die letzte ist im Oktober letzten Jahres erschienen und hat Daten für das Jahr 2016. Ja, kurz, wie sind wir da vorgegangen? Wir vergleichen also sowohl Einzeljahre, zuletzt also für das Jahr 2016, als auch lange Zeitreihen, mittlerweile der Zeitraum von 1970 bis ins Jahr 2016, und leiten dann daraus absolute und auch spezifische Förderwerte, also in Cent pro Kilowattstunde ab. Bei den Zeitreihen berücksichtigen wir die Inflation, das heißt, rechnen um auf die Beträge im Jahr 2016. Ja, wichtig ist auch noch, dass die meisten staatlichen Förderungen ja energieträgerbezogen sind. Das heißt, man muss dann entsprechende Aufteilungen vornehmen, weil es natürlich verschiedene Einsatzzwecke gibt, insbesondere die Wärmeerzeugung und den Teil der Subventionen dann aus den Stromsubventionen auch rausrechnen. Ja, kommen wir noch zu den staatlichen Förderungen nochmal genauer. Hier ist es wichtig, dass wir neben den direkten Finanzhilfen und Steuervergünstigungen auch weitere Regelungen mit Subventionswirkung einbezogen haben, also zum Beispiel die EEG-Umlage, weil das ja streng genommen nicht über den Staatshaushalt läuft, sondern am Haushalt vorbei direkt auf die Verbraucher umgelegt wird. Es gibt aber auch andere im Bereich der konventionellen Vorteile, zum Beispiel durch den Emissionshandel, die auch eine Subventionswirkung haben, aber nicht den Staatshaushalt belasten. Eine direkte Budgetwirkung betrifft dann eben nur die Finanzhilfen und die Steuervergünstigungen. So, und im Ergebnis sieht man, dass die staatlichen Förderungen insgesamt kumuliert über die letzten 45 Jahre für die konventionellen Energien in Deutschland die der Erneuerbaren bei weitem übersteigen. Wir sprechen hier also von einer gesamten staatlichen Förderung von 472 Milliarden Euro für die konventionellen im Vergleich zu 125 Milliarden Euro für die Erneuerbaren. Allein die Atomenergie hat von Subventionen in Höhe von 207 Milliarden Euro profitiert, die Stromerzeugung aus der Steinkohle mit 192 Milliarden Euro und auch die Braunkohle, die ja immer eigentlich als subventionsfrei dargestellt wird, hat noch Subventionen in Höhe von 73 Milliarden Euro erhalten. Dazu kommen dann noch die externen Kosten, also Folgekosten durch Umwelt- und Klimaschäden bei den fossilen Energieträgern, bei der Atomenergie insbesondere auch durch die Gefahr eines nuklearen Unfalls, die bisher auch nur zu geringen Anteilen in Rechnung gestellt worden sind, also internalisiert worden sind. Und letztlich müssen diese Kosten aber genauso von der Gesellschaft bezahlt werden, entweder als Steuerzahlungen oder eben als Folgekosten durch Klima- und Umweltschäden. Dazu kurz nochmal als Beispiel bei der Kohleenergie. Was sind da externe Kosten? Der größte Block machen die Klimaschäden aus, aber daneben auch Schadstoff- und Staubbelastungen, die Landschaftszerstörung, Artenverluste. Beim Tagebau unter Berg noch das spezielle Problem von den Bodensenkungen und grundsätzlich auch Ewigkeitskosten für die Wasserhaltung. Fürs Jahr 2016 haben wir bei der Steinkohle nicht internalisierte Kosten von ca. 9,1 Milliarden Euro in Deutschland ermittelt und bei der Braunkohle von 15,2 Milliarden Euro. Bei der Atomenergie, da berechnen sich die externen Kosten vor allem aus dem sogenannten Schadenserwartungswert, also aus dem Produkt aus Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. Des Weiteren gibt es aber auch externe Kosten für die Endlagerung, sofern die nicht von den Betreibern getragen werden. Bei der Atomenergie gehen die Schätzungen insgesamt sehr weit auseinander. Es gibt eine große Spannbreite. Wir rechnen aber mit externen Kosten in Höhe von mindestens 8,4 Milliarden Euro fürs Jahr 2016. Ja, und wenn man diese Kosten, also staatliche Förderungen und nicht internalisierte externe Kosten, jetzt umlegt auf die Stromerzeugung der jeweiligen Energieträger, dann kann man sehen, dass es bei der Atomenergie gesamtgesellschaftliche Kosten von mindestens 15,1 Cent pro Kilowattstunde gibt. Das ist also so der untere Wert über dem dunkelgrauen Block. Bei der Steinkohle sind es 13,4 Cent und bei der Braunkohle 14,3 Cent. Im Vergleich dazu sind die gesamtgesellschaftlichen Kosten bei Wind und Wasser mit 9 Cent pro Kilowattstunde deutlich geringer. Und auch der hohe Wert bei der Photovoltaik hier, der erklärt sich in Deutschland aus der Situation, dass wir dann im Anlagenbestand natürlich noch einen großen Anteil an Anlagen haben, die aus dem Zeitraum kommen, wo wir noch sehr hohe Fördersätze hatten. Sprich also so die Jahre bis etwa 2012. Ja, der Kostenvorteil von erneuerbaren Energien, der gesamtgesellschaftliche Kostenvorteil, der wird eigentlich noch deutlicher, wenn man sich nicht den Anlagenbestand anschaut, sondern wenn man sich die Neuanlagen anschaut. Wir haben hier, sind hier ein bisschen anders vorgegangen. Wir haben bei den Energieträgern die Stromgestehungskosten angesetzt, damit man auch die Investitionskosten mit abbilden kann. Das ist das, was hier grün eingefärbt ist. Und darauf dann die staatlichen Förderungen mit Budgetwirkung und die nicht internalisierten externen Kosten aufgeschlagen. Und da verschiedene Bandbreiten ermittelt, also untere und obere Werte für die jeweiligen Energieträger. Und hier sieht man, dass die Spannen bei den Erneuerbaren mit zwischen 2,8 Cent pro Kilowattstunde und 12,7 Cent fast immer unter den gesamtgesellschaftlichen Kosten der konventionellen Energien liegen. Interessant sind natürlich hier auch die Stromgestehungskosten alleine. Durch die Lernkurven, Skaleneffekte der Erneuerbaren in den letzten Jahren sind die immer günstiger geworden, während sich die konventionellen Energien heute Probleme haben, sich am Markt zu refinanzieren. Wir sehen hier, dass die Stromgestehungskosten allein bei den Erneuerbaren, wenn man sich die anschaut, durchaus schon konkurrenzfähig sind mit den der konventionellen Kraftwerke. Das bestätigt sich ja auch in Deutschland durch die Ausschreibungen, die wir haben, die wir 2017 gehabt haben. Man muss diese Ergebnisse, hat der Hendrix ja auch gesagt, durchaus mit Vorsicht betrachten, weil sie letztendlich eine Wette sind auf die Realisierung im Jahr 2019, auf die Großhandelspreise zu dem Zeitraum und auch auf die Investitionskosten, die zu dem Zeitraum gelten. Aber bei den Ausschreibungsergebnissen hat man jedenfalls nochmal eine deutliche Reduzierung der Fördersätze gesehen. Ja, insgesamt zeigt das, dass der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien gegenüber der konventionellen Stromerzeugung auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. So, jetzt komme ich zu meiner letzten Grafik. hätte man die Zusatzkosten der konventionellen Energien fürs Jahr 2016, insgesamt sind das also etwa 40 Milliarden Euro, hätte man die auf den EEG-pflichtigen Stromverbrauch umgelegt und sozusagen eine konventionelle Energienumlage gebildet, dann wäre die im Jahr 2016, hätte die 11,4 Cent pro Kilowattstunde betragen, im Jahr 2017 ungefähr so 10,8 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, dieser Vergleich zeigt, dass die Förderung der Erneuerbaren mit deutlich geringeren Kosten verbunden ist und dass sie eben nicht der Preistreiber sind, sondern letztendlich konventionelle ersetzen, die deutlich höhere Folgekosten für die Gesellschaft aufweisen. Ja, mit der Studie haben wir gezeigt, dass es nach wie vor enorme Wettbewerbsverzerrungen am Strommarkt zugunsten der konventionellen Energien gibt. Wir sprechen von versteckten Kosten in Höhe von jährlich 40 Milliarden Euro im Vergleich zu den Erneuerbaren, die mit 24 Milliarden Euro 2016 gefördert worden sind in Deutschland. Und wären diese eingepreist, dann wären die Erneuerbaren bereits heute wettbewerbsfähig. Umso mehr bei den Neuanlagen, wie wir ja gesehen haben, bei denen auch schon die Stromgestehungskosten durchaus konkurrieren können. Und wenn man Marktverzerrungen abbaut, dann kann auch die Marktintegration der Erneuerbaren gelingen. Und damit man aber einen fairen Wettbewerb hat zwischen den Energieträgern, braucht es einen konsequenten Abbau von umweltschädlichen Subventionen und eine verursachergerechte Einpreisung der Folgekosten, zum Beispiel durch einen CO2-Mindestpreis. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.